Jetzt kommen wir zur Predigt. Und erstmal vielen Dank für den Abendmahl, Helge. Das ist sehr interessant, passt in vielen Punkten auch ein bisschen als Einstieg zur Predigt, auch wenn wir nicht drüber gesprochen haben. Vielen Dank. Was ich vorausschicken möchte, vor der Predigt, während des Zuhörens, macht euch bitte auch Gedanken über ein bis zwei Gebetsanliegen, die ihr persönlich für euch selber habt. Ihr werdet dann noch herausfinden, wozu das gut ist. Ja. Seit einigen Wochen haben wir, wie ihr wisst, eine Serie mit Predigten, die beginnen immer mit den gleichen Worten. Jesus und. Dann kommt irgendwas danach. Wir haben verschiedene Sachen gehört, wir haben über Pflanzen gehört, wir haben über den Weinstock gehört, wir haben viele interessante Sachen schon gehört. Und ich muss ehrlich sagen, als ich zum ersten Mal von dieser Serie hörte, habe ich so bei mir gedacht, oh, das wird nicht einfach, darüber nachzudenken, über so viele Aspekte, Jesus und. Und eine Frage, die ich mir allerdings auch gestellt habe, war, ist mein Gedenken eigentlich so, Jesus und, im normalen Leben? Ist mein Gedanken Jesus und mein tägliches Leben? Jesus und mein Tun? Jesus und was man sonst alles tut? Ist Jesus wirklich in meinem Leben? Und damit wären wir schon beim heutigen Thema. Jesus und die Kranken. Die meisten, die mich kennen, viele wissen, dass wir seit vielen Jahren eine Gruppe haben, seit mehr als 20 Jahren, die SAM-Gruppe, das ist eine Gruppe für Geschwister mit speziellen, mit besonderen gesundheitlichen Herausforderungen, also die eine spezielle Situation in ihrem Leben haben. Und das Wort SAM steht nicht für Sam, für Dean oder irgendwas, was ich so gelegentlich höre, sondern es steht ganz einfach für schwach, aber mutig. Und wurde aus dem 1. Korinther 12, wurde das entlehnt, das ist praktisch unsere Stelle, wo Paulus erzählt, dass er mehrfach zum Herrn gebetet hat und Gott ihm sagte, er soll ihm seine Gnade genügen lassen. Leider ist diese Gruppe im Moment so ein bisschen eingeschlafen, wird im nächsten Jahr wieder belebt, soll wieder belebt werden, aber es liegt daneben von uns, ab Gruppenleben. Und wir haben dann eine ganze Menge gelernt, in den ganzen vielen Zeiten, wir haben wenig über Krankheiten gesprochen. Wir haben sehr viel darüber gesprochen, wie gehen wir dann einfach um mit unseren besonderen Situationen. Und deswegen dachte ich, Jesus und die Kranken, ganz einfach, das kriege ich hin. Und ich musste aber sehr schnell erkennen, als ich mich mit dem Thema beschäftigte, nee, das kriege ich eben nicht so einfach hin. Und ich dachte, oh, das ist ja viel komplexer, als ich gedacht habe. Natürlich, ist klar, Krankheiten sind ein sehr sensibles Thema, über sowas redet man nicht gerne. Da kommt, so wenn man dann so ein gewisses Alter erreicht ist, kommt man zusammen und dann wird natürlich sehr viel über Krankheiten geplauscht und geredet, bis dann irgendeiner sagt, jetzt ist aber Schluss, wir reden nicht mehr drüber. Und das werde ich auch hier in der Predigt nicht machen. Ich werde nicht über Krankheiten reden. Ich werde aber darüber reden, wie Jesus mit Krank und Kranken umgeht. Die Richtung, wir werden erkennen, dass wir alle eben krank sind. Nicht in dem Sinne, wie wir es verstehen. Ja. In der Schrift werden Krankheiten erwähnt. Und eine ganze Reihe. Wenn wir durch die Evangelien gehen, sehen wir so viele Heilungsgeschichten. Und oftmals wird gar nicht genannt, worum es geht. Wir wissen, Wir wissen gar nicht, was da passiert war eigentlich. So manchmal so ein paar Andeutungen, aber wir können auch sehr oft, wenn wir diese Stellen hinterfragen, gucken, hopps, was ist eigentlich gemeint? Viele Geschichten sind Metaphergeschichten, wo wir einfach auch dahinter gucken müssen, was will uns Jesus, was will uns die Schrift dazu sagen? Gehen wir mal rein. Jesus heilt, ist mein erster Punkt. Schauen wir uns zunächst mal eine Heilungsgeschichte an, und zwar in Markus 2, 15 bis 17. Und es begab sich, dass er zu Tisch saß in seinem Haus. Da setzten sich viele Zöllner und Sünder zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern, denn es waren viele und sie folgten ihm nach. Und als die Schriftgelehrten unter den Pharisäern sahen, dass er mit den Sündern und Zöllnern aß, sprachen sie zu den Jüngern: Mit den Zöllnern und Sündern isst er, da das Jesus hörte, sprach er zu ihnen: Nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Und wir lesen so, wenn wir den so überflächlich lesen, denken wir, na gut, er setzt sich mit den Zöllnern hin, setzt sich mit den Schwachen hin, und wir denken so, ja, ist ganz gut. Also, aber wenn wir nachdenken, kommen wir auf die Frage, was ist mit den Pharisäern? Was ist mit denen? Sind das die Starken und die Gerechten in der Stelle? Hier wird es noch deutlicher, hier wird ziemlich deutlich, was die Schrift unter Krank und Kranke versteht. Nicht, dass man jetzt denkt, dass Jesus die Schriftgelehrten als stark ansieht. Mitnichten. Wenn man sich das griechische Wort anschaut, was hier für stark steht, dann bedeutet das, dass Gesundsein mit der Implikation Kraft und Robustheit. Es bedeutet nicht gesund im eigentlichen Sinne. Kraft, ich bin stark, ich kann das. Das impliziert dieses Wort, was hier für stark benutzt wird. Und dann bin ich später ein Vers weiter, die Gerechten oder die Gerechte. Meint Jesus, dass die Schriftgelehrten gerecht sind? Ich glaube nicht. Denn wenn ich mir den Kontext anschaue, gerecht steht hier für Rechtschaffenheit. Kann man auch wieder im Griechischen nachdenken vom griechischen Originalbegriff. Und Rechtschaffenheit geht nur mit Gott. Das heißt, das bedeutet, Rechtschaffenheit bedeutet, das zu tun, was Gott erwartet. Und wenn ich mir die Stelle angucke, gibt es nur einen einzigen, der tut, was Gott erwartet, nämlich Jesus, sonst niemand. Und also kann man sagen, dass niemand gerecht und wirklich gesund sein kann ohne Gott. Das ist das, was, wenn man das ein bisschen jetzt wenn man sich das anschaut, dann kommt man zu dem Punkt, wie ist das jetzt mit Gerechtigkeit und mit Gerechtigkeit und Gesundsein? Und man kommt zu dem Punkt, dass der Begriff viel, viel vielfältiger ist in der Schrift, als so, wie man es landläufig zu kennen. Wenn wir weiterschauen, dann sehen wir auch, dass die Krankheit keinesfalls in der Schrift nur die körperliche Verderbtheit meint, sondern auch Sünde. Und wir kennen Begriffe wie Unreinheit, und in verschiedenen Stellen wird auch unrein benutzt. Ich mache dich rein von dem Geist. Unreinheit macht krank. Sünde macht krank. Und unter diesem Aspekt wird es auch in der Predigt ein wenig gehen. Schauen wir uns ein weiteres Beispiel an, im Lukas 13, Verse 10 bis 13. Hier steht: Und er lehrte in einer Synagoge am Sabbat. Und siehe, eine Frau war da, die hatte seit 18 Jahren einen Geist, der sie krank machte. Und sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Als aber Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr: Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit. Und er legte die Hände auf sie und sogleich richtete sie sich auf und pries Gott. Hier wird beschrieben, dass die Frau einen Geist hatte, der sie krank machte. Wir erfahren eigentlich nicht, was die Frau hatte. Wenn man in die Kommentare reinguckt, dann wird sie vermutet, vielleicht Skoliose ist naheliegend oder auch Osteoporose oder irgendwie sowas. Also wir erfahren es nicht, was die Frau hat. Aber was wir erfahren, ist, dass er einen Geist hatte, der sie krank machte und dadurch gekrümmt lief. Nun kommt vielleicht der Gedanke auf: Oh, was sagt die Bibel hier? Meine Leiden, die da sind, kommen nur durch einen Geist, sind gar nicht real. Und ich muss, und das liegt daran, dass ich nur einen bösen Geist habe, dass ich krank bin. Nein, das sagt die Bibel an der Stelle natürlich nicht. Jesus gibt eine ganz interessante Antwort zu der Frau. Er sagt: Komm zu mir. Und dieses Komm zu mir sehen wir an vielen anderen Stellen auch. Ich erinnere: Komm zu mir, mein Joch ist leicht. Auch hier haben wir das: Komm zu mir. Komm zu mir, bei mir kannst du Hilfe finden. Und auch hier an dieser Stelle, kann man sehen, oder was hilft, mit besonderen Lebenssituationen umzugehen. Und wir werden alle mehr oder weniger besondere haben und werden mit Sicherheit besondere Lebenssituationen haben. Ich bin überzeugt, dass wir mit unseren gesundheitlichen Herausforderungen durch Glauben, mit Gebet und Vertrauen auf das Kreuz, auf Jesus, friedlicher, ruhiger umgehen können als ohne ihn. 1993 wurde ich Christ. Und damals war ich erst 30. Meine Gesundheit war zu diesem Zeitpunkt sehr, eigentlich in einem miserablen Zustand, miserabler als heute teilweise. Das hing zum Teil mit Lebensumständen zusammen, mit vielen Sorgen. Ich versuchte, mit Alkohol zu töten. Und eigentlich war meine Befindlichkeit so, dass ich dachte, ich will mein Leben am Ende setzen. Und ich brauchte eine Unmenge von Medikamenten zu der Zeit. Meine Spastik verschlechterte sich. Und ich war eigentlich nicht mehr in der Lage, ein Glas Wasser oder eine Tasse gefüllt mit irgendeiner Flüssigkeit ein paar Meter von der Küche zum Wohnzimmer zu tragen. Das ging nicht. Im September 93 wurde ich getauft und tatsächlich, dass der Arzt, der mich damals behandelte, sagte nach 4 Wochen: Was machen denn deine Blutwerte? Wir können alles absetzen, was ich verschrieben habe. Wir brauchen es nicht mehr. Dann irgendwann, auch so in dieser Zeit, kam, dass ich das Transportieren von Flüssigkeiten in Gefäßen plötzlich wieder ging. Ich konnte es halten, konnte es rüberbringen. Hat sich in dieser Zeit verändert. Was hat sich verändert? Verändert hat sich meine innere Anspannung war weniger, meine Sorgen waren weniger, mein Vertrauen war anders ausgerichtet. Und wenn vielleicht der eine oder andere jetzt denkt, ja, naja, das ist ein bisschen Fett gerade aufgetragen, der kann gerne die Brüder fragen, mit denen ich damals zusammen gewohnt habe. Die werden das bestätigen, dass es so war. Und deswegen glaube ich eben auch, dass sehr viel damit zu tun hat, wie wir mit Gesundheit, mit Herausforderungen umgehen, wie wir mit Krankheit umgehen, dass Jesus einen großen Einfluss darauf hat, weil wir Frieden gewinnen können. Nach einem halben Jahr, nachdem ich getauft wurde, brachte in einem Gespräch meine Schwester, die damals eigentlich sehr dagegen war, dass ich zur Gemeinde ging und mich getauft hatte, brachte ein halbes Jahr später das mal auf den Punkt. Sie sagte, da war noch ein Bruder mit, wir waren zusammen mit meiner Schwester, wenn du nicht eingeladen worden wärst zur Gemeinde, dann hätte ich wahrscheinlich jetzt kein Bruder mehr, sondern würde das Grab besuchen. Und dieses Statement werde ich nie vergessen, weil die Veränderungen augenscheinlich waren. Nun ist es natürlich so, wir werden die Leiden nicht verlieren. Und wir lernen, wir können nur anders umgehen als Menschen, die keine Beziehung zu Christus haben, die keine Beziehung zu Jesus haben, die keine Beziehung zum Kreuz haben. Jesus wird nicht alles wegnehmen von uns. Und warum habe ich Leiden? Das ist wahrscheinlich eine der Fragen, die uns immer wieder bewegen in gesundheitlichen Sachen. Es kommen die Fragen, warum das gerade bei mir so ist. Es kommen die Fragen, warum muss ich leiden? Auch hier ist es hilfreich, in die Schrift zu gucken und zu gucken, was Jesus lehrt. Wir kennen alle die Geschichte vom Blindgeborenen, von dem Menschen, der blind geboren wurde. Im Johannes 9 steht die Geschichte. Und die Jünger fragen Jesus, ja, warum, was hat eine Rolle gespielt, dass er blind war? Hat er gesündigt oder haben die Eltern gesündigt? Und Jesus antwortete, und ich muss zugeben, diese Antwort habe ich manchmal gedacht, ja, wie kann man sowas antworten? Jesus antwortete, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Und ich stand da und dachte, was meint Jesus damit? Ich habe mir gedacht, wie soll ich denn das verstehen? Und wir kennen den weiteren Verlauf der Geschichte. Jesus spuckt in die Erde, macht einen Brei, bestreicht damit die Augen, der Blindgeborene wird sehend. Und ich kann das als Behandlungsmethode anschauen und sagen, ja, er wird sehend, aber der Blindgeborene wird noch auf eine andere Weise sehend. Er sieht ein Wunder Gottes. Er sieht ein Wunder von Jesus. Er wird sehend. Was passiert prompt? Die Schriftgelehrten regen sich darüber auf. Vorschieben tun sie, dass Jesus am Sabbat geheilt hat. Und ich denke vielmehr, sie erkennen ein Wunder, das Jesus gemacht hat. Und damit konnten sie auch nicht so unbedingt umgehen. Und haben deshalb auch aufgefordert, dass der Blinde darüber schweigen soll. Sie haben sogar angezweifelt, dass er überhaupt jemals blind war. Aber er hat darüber berichtet. der geheilte junge Mann oder der geheilte Mensch, worüber berichtest du, wenn es um eine Herausforderung geht? Berichtest du davon, dass dein Glauben dir mit deinen gesundheitlichen Herausforderungen hilft? Überhaupt mit Herausforderungen. Ich bleibe ja zu sehr in gesundheitlichen Herausforderungen, aber überhaupt bei Herausforderungen hilft. Weiß dein behandelnder Arzt, dass du ein gläubiger Mensch bist? Weiß dein Arzt, dass du betest? Weiß er das? Oder sagst du, muss er nicht wissen, ist meine Sache. Ich habe die Erfahrung gemacht bei einigen Ärzten, die sehr erfreut waren zu hören und gesagt haben, ja, ich denke, es ist eine gute Lösung, es ist ein guter Weg. Sicher hast du eine Vielzahl von Erfahrungen gemacht mit allen Herausforderungen, die in deinem Leben sind, mit Krankheit und so weiter. Versteck deine Erfahrungen nicht, die du gemacht hast. Du hast vieles anderen voraus, die Erfahrungen werden wir alle in der einen oder anderen, wird jeder in der einen oder anderen Form machen. Überhaupt, unser ganzes Leben ist ein Sammelsurium von Erfahrungen. Versteck diese Erfahrungen nicht. Das, was du mit Gott erlebt hast, das, was du kennengelernt hast. Es stellt sich die Frage, was du damit machst. Nutzt du die Erfahrung, um andere zu ermutigen? Nutzt du die Erfahrung, dich mit anderen hinzusetzen und einfach mal zuzuhören, weil du verstehen kannst, was er dir sagt? In der Gemeinde reden wir sehr viel über den Campus und über die jungen Menschen. Das ist gut. Aber reden wir auch über die Älteren? Reden wir auch darüber, dass die Mission von den Älteren und Kranken keinen Halt macht? Nur, wie können wir es machen? Ich habe so eine ganze Weile darüber nachgedacht und dachte, wo nehme ich Gelegenheiten wahr? Und ich dachte, eigentlich wenig. Die Frage, wie viele Möglichkeiten habe ich? Eigentlich viel. Wie ist das? Gute Gelegenheiten sind zum Beispiel auch mal ein Gespräch zu suchen mit Menschen, die dir helfen. Sprich doch Menschen an, wenn du Hilfe brauchst. Und baue darum und versuche ins Gespräch zu kommen. Oder wenn du unterwegs bist und vielleicht nicht mehr so lange laufen kannst und dich auf eine Parkbank ausruhst, und jemand setzt sich neben dich, in gleichem Alter, oft kommt man ins Gespräch. Eine Möglichkeit zu erzählen, was man erlebt. Vor einiger Zeit habe ich mal eine Frau vor unserem Haus getroffen, und die offensichtlich nach einem Schlaganfall sich sehr abmühte beim Gehen. Ich sagte zu ihr, Sie haben es auch nicht leicht mit dem Laufen. Und sie sagte mir, ach, wissen Sie, durch meinen Glauben an Jesus geht es immer noch. Und da muss ich mehrfach gehen. Und ich schluckte und dachte, würde ich diese Antwort geben? Würde ich sagen, mein Glaube hilft mir, zurechtzukommen. Schlag mal auf zum, und auch, oder auch in der Gemeinde, wie wir einander helfen. Manchmal schlag mal auf zum Römer 15, Vers 14. Ich wollte jetzt etwas vorgeschrieben, mache aber nicht. Ich weiß aber, da schreibt Paulus, ich weiß aber selbst, sehr wohl von euch, meine Brüder und Schwestern, dass auch ihr selber voll Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, sodass ihr euch untereinander ermahnen könnt. Es geht hier um einen Streit, auf den Paulus reagiert. Es geht nämlich darum, um eine Meinungsverschiedenheit, ob Fleisch gegessen oder welches Fleisch gegessen wird oder nicht. Und Paulus sagt nicht irgendwie, macht das so und so, sondern er sagt, ihr seid weise genug. Und jeder, der viele Jahre als Christ lebt, ist nach meiner Überzeugung weise genug und in der Masse sowieso. Schauen wir in der Gemeinde uns um, was ist denn eine Einstellung, wenn du zum Gottesdienst kommst? Fragst du dich, ich gehe mal zum Gottesdienst und ich hoffe, dass ich ermutigt dir rausgehe für die nächste Woche. Das ist eine schöne passive Haltung, kann man natürlich machen. Spannender ist doch die Frage, kann ich andere ermutigen? Wer fällt mir auf, der vielleicht gerade traurig ist, der vielleicht Hilfe braucht, der, wo ich mal zuhören kann oder dem ich auch mal was erzähle und darüber berichte, dass ich Unterstützung und Hilfe brauche? Ich selbst bin da kein Held drin, darüber zu reden, aber ich habe so oft jetzt darüber nachgedacht und dachte, das will ich wirklich ändern. Weil wir brauchen diesen Zusammenhalt in der Gemeinde. Wir müssen auch lernen, mit unseren Erfahrungen, die wir gemacht haben, die wir machen, umzugehen, uns zu ermutigen. Und wenn wir aufeinander zugehen, wenn wir uns einander unterstützen, zeigt es auch sehr viel über Liebe, die in der Gemeinde da ist. Vor einigen Wochen rief ein langjähriger Freund mich an und bat mich, für seine Tochter zu beten. Und er sagte, du, weißt du, ich habe irgendwie gehört, beten soll helfen und wir sind am Ende unseres Lateins. Was war passiert? Die jüngere Tochter von ihm hat eine psychische Störung und war in einer geschlossenen Station. Sie leben in Nino und sie war hier in Berlin und sie war mal wieder entwischt und nicht mehr auffindbar in der Stadt. Und er sagte zu mir, kannst du beten für die Situation? Kannst du für die Johanna beten? Und ich dachte ja. Und er fragt mich, hilft Gebet auch für andere? Ja, davon gehe ich fest davon aus, dass Gebet für andere hilft. Also davon bin ich überzeugt. Und er sagt, kannst du beten? Ja, mache ich. Und tatsächlich, ich hatte dann am Sonntag und habe dann am Montag das ein bisschen verhudelt und am Dienstagmorgen ist meine S-Bahn weggefahren, wegen Bauarbeiten mal wieder. Und ich dachte bei mir, okay, ich habe jetzt 10 Minuten Zeit, was mache ich in diesen 10 Minuten? Ich werde spezifisch für die Johanna, für die Situation beten. Am Nachmittag 14 Uhr oder 15 Uhr ging meine WhatsApp und ich sah von einem Freund, kam eine Nachricht, die Johanna ist wieder in der Klinik. Und ich war baff. Die Geschichte war ganz einfach. Das war so ein bisschen skurril, weil sie hatte sich gefühlt in einem Hotel, wo sie abgestiegen war, dass sie betrogen wurde und hat die Polizei gerufen, aber hat vergessen, dass sie selber auf der Fahndungsliste steht. Und damit kam es eben, aber Gott macht irgendwelche Wege möglich. Und ich dachte, habe dann abends gesagt zu ihm, ja, siehst du, Gebet hilft. Ja, und davon bin ich fest überzeugt. Und das Gebet ist auch eine Sache, die uns verbindet. Und die Frage ist auch oft nach dem Gottesdienst in der Gemeinschaft. Ich weiß nicht, wie oft, ich kann das natürlich nicht jetzt empirisch belegen, aber wie oft stellen wir uns die Frage, mit Geschwistern reden und sagen, kann ich für etwas beten in deinem Leben? Oder sagen wir, schöne Woche und geht ganz gut und kann ich spezifisch für dich was beten? Und dann kommen wir so an den Punkt, wo wir so sagen, ja, vielleicht und vielleicht noch im Bibelkreis, aber auch mal darüber hinaus. Und Gebet ist für mich eine Sache, die Gemeinschaft fordert. Ich merke, dass ich oft da bin, bete und denke so, ja, für was soll ich beten? Ich habe überhaupt keine Gebetsanliegen so darüber hinaus, weil ich nicht weiß. Und jetzt kommen wir zum praktischen Teil der Predigt. Jeder hat, wir nehmen jetzt 1-2 Minuten Zeit, wo jeder seinen Nachbarn, ich sage ganz klar nicht die Ehepaare, ja, das wäre zu einfach, ja, die Zeit, einen anderen nach Gebetsanliegen zu fragen, für die du dir wünschst, zu beten. Vergesst bitte nicht, wenn ihr keine Kontaktdaten habt, die Kontaktdaten auszutauschen, weil kommt der zweite Teil. Nehmt am Ende der Woche 5 Minuten Zeit zum Telefonieren miteinander, was Gott in eurem Leben gemacht hat. Ab jetzt 2 Minuten. Hallo, Marie. Ich hoffe, dass ihr eine gute Zeit hattet, euch auszutauschen und ein bisschen Gebetsanliegen auszutauschen. Ich wünsche euch wirklich, dass diese Zeiten euch helfen oder uns helfen, mehr zusammenzuwachsen. Ich habe gerade auch von einer Situation erfahren, von der ich nichts wusste, und wirklich dafür zu beten. Und das wirklich fortzusetzen, tauscht Gebetsanliegen untereinander aus und ermutigt euch. Wir haben alle, es geht nicht nur um Krankheiten, es geht um Herausforderungen, die wir ganz allgemein haben. Und wir können uns einander helfen. So wie Jesus sagt, kommt zu mir. Und das ist so großes Gebet. Ich wünsche euch eine schöne Woche, noch einen schönen Sonntag.